SWR 2 Forum.
Zeitlos klug. Warum ist Hannah Arendt heute Kult? Am Mikrofon ist Martin Durm. Es gibt da dieses Schwarz-Weiß-Video auf YouTube, das sei übrigens gleich zu Anfang dringend empfohlen, sich anzusehen. Da sieht man den Journalisten Günter Gauss, wie er im ZDF die deutsche Philosophin Hannah Arendt interviewt. Sie sitzen sich gegenüber und reden. 70 Minuten, reines Gespräch, kein bisschen Action, wenn man mal davon absieht, dass beide eine Zigarette nach der anderen rauchen. Was aber noch viel aufregender ist, diese 1964 aufgenommene Sendung wurde in den vergangenen Monaten 1 Million Mal angeklickt. Damit nicht genug. Ein kleines, gerade erst auf Deutsch publiziertes Büchlein von Hannah Arendt stand wochenlang auf den vordersten Plätzen der Bestsellerlisten. Die Freiheit, frei zu sein, heißt es. So wie es aussieht, kommen die Gedanken einer Philosophin derzeit mindestens so gut an wie das Innenleben der Bäume oder des Darms. Wie erklärt sich dieser Hannah Arendt-Hype? Und welche Sehnsucht wird da gestillt? Den Fragen wollen wir nachgehen im SWR2-Forum mit Dr. Stefania Maffeis vom Philosophischen Institut der FU in Berlin, mit dem Philosophen und Publizisten Dr. Wolfram Eilenberger und mit Dr. Thomas Meyer, ist Privatdozent an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herr Meyer, Sie haben das Nachwort zu diesem kleinen Text geschrieben, der jetzt so groß rausgekommen ist. Hannah Arendt hat die Freiheit, frei zu sein, vor über 50 Jahren verfasst. Was hat das noch mit Ihnen und was hat das noch mit uns zu tun?
Ja, Hannah Arendt ist da, wie man so schön sagt, in einer Nutshell, also ganz konzentriert zu entdecken. Eine ganz gegenwärtige Denkerin, die mühelos bis in die Antike zurückreicht und die die Fragen von scheinbar zeitloser Gültigkeit so an die Frau und an den Mann zu bringen weiß, so scheint es auf jeden Fall zu sein, dass sich jeder und jede direkt angesprochen fühlt.
Die Freiheit, frei zu sein, allein schon über diesen Titel könnte man ja stundenlang reden und nachdenken. Er muss ja etwas ansprechen, das uns heute 2018 noch umtreibt. Was ist das?
Zunächst einmal wird durch die Verdopplung eine gewisse Drucksituation, unter der auch wohl Arendt stand und unter der, wenn man ihr folgt, die gesamte Menschheit, sofern sie Zeugnis über sich abgelegt hat, also seit etwa 2500 Jahren, zu spüren bekommt. Und sie versucht in dem Ausarbeiten des Freiheitsbegriffes alle Fragen des menschlichen Zusammenseins mit abzuhandeln und die Fähigkeit, dies auf wenigen Seiten tun zu können, und zwar so, dass Leserinnen und Leser sich unmittelbar angesprochen fühlen, dürfte ein Teil des Geheimnisses des Erfolgs dieses Bändchens und vieler anderer Texte von Hannah Arendt sein.
Frau Maffeis, wieso passen mit einem Mal Hannah Arendts Gedanken, auch die über die Freiheit aus dem Jahr 1967, so gut in unsere Gegenwart?
Ja, wenn man sich diesen Text anschaut, es geht hauptsächlich um Revolutionen und Kriegen, also die Freiheit als Thema der Revolution oder als politisches Thema. Und es gibt viele Themen oder viele Hinweise, die auf unsere Zeit andeuten. Also zum Beispiel eine Zeit der Revolutionen, denken wir sofort heute an den arabischen Revolutionen. Dass Kriege auf Revolutionen folgen, denken wir sofort an die heutige Situation in Syrien. Und diese Sehnsucht nach Freiheit oder dieser Sinn der Politik als Freiheit ist etwas, was heute auch von vielen Seiten reklamiert wird. Also die Freiheit, nicht unbedingt befreit zu sein von Oppression oder nicht nur das, sondern die Freiheit teilzuhaben, also politische Subjekte zu sein, wahrgenommen zu werden und gehört zu werden. Das ist ein Anspruch, der auf viele Seiten aus sozialen Bewegungen, aus bürgerlichen Bewegungen reklamiert wird und heute besondere Resonanz findet.
Zeigt das womöglich auch, dass die Antworten, die wir heute von politischen Beobachtern, Denkern, Theoretikern bekommen zu Themen wie Krieg, Revolution, dass die uns nicht ausreichen, dass wir da auf jemanden zurückgreifen müssen aus dem vergangenen Jahrhundert?
Ich denke, da hebt sich schon Arendt als Denkerin besonders ab, weil sie in diese Zeiten des Umbruchs selbst gelebt hat und aus dieser Perspektive des Umbruchs auch gedacht hat. Und das charakterisiert sie auch als Denkerin, als politische Denkerin. Es wird aus vielen Seiten auch bemängelt, dass sie keine systematische Denkerin sei. Und das mag auch sein, aber es ist auch eine Denkerin, die sich in diesen Brüchen gestellt hat und geschaut hat, was kann aus diesen Brüchen gesagt und beobachtet werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was nicht in allen politischen Denkern so explizit gemacht wie bei Arendt.
Herr Eilenberger, wie nehmen Sie das wahr? Ist das, was zurzeit um Hannah Arendt geschieht, dieses enorme Interesse an ihr, ist das in Ihren Augen eher ein pseudophilosophischer Hype, der bald wieder abklingen wird?
Nein, das würde ich nicht sagen. Es spricht eher für das genuine Bedürfnis einer breiten Bevölkerungsschicht, in Klarheit, in Offenheit und auch in persönlicher Verbürgtheit angesprochen zu werden. Und das Phänomen Arendt ist einerseits das Phänomen einer Denkerin, einer Person, die schriftstellerisch versiert genug war, selbst komplexe Inhalte zu vermitteln zu können. Aber es ist natürlich auch das Phänomen einer verbürgten Biografie. Die Frau hat gelebt, wovon sie spricht. Sie verkörpert das Problem, das sie durchdenkt. Und ich glaube, dieses Bedürfnis nach Verkörperung, nach Biografie, nach einer Erzählung hinter der reinen Theorie, das ist sehr stark. Und das wird von Hannah Arendt alles in beispielhafter Weise bedient.
Also dann brauchen wir jetzt kurz eine Arendt, eine Hannah Arendt-Biografie. Herr Mayer,
ja.
Sie haben das Nachwort zu diesen Büchlein geschrieben. Sie sind dafür zuständig. Eine Kurzbiografie.
Ich habe das verstanden und in der Tat, Hannah Arendt hat eine verbürgte Biografie und hat, wenn Sie so wollen, an ganz exemplarischen, ikonischen Momenten des 20. Jahrhunderts kommentierend, mitleidend, mitprägend, aber stets wach an diesen Ereignissen entlang dieses Jahrhundert begleitet und hat ihm sozusagen das darüber hinausgehende abgelauscht. Also die Brüche und eben die verbürgte Biografie sind in ihr tatsächlich in einer ganz besonderen Art und Weise produktiv geworden.
Nennen Sie uns ein paar Bruchstellen in Ihrem Leben.
Nun, sie war dabei, als der Stern Martin Heideggers in Marburg aufging. Und als Schülerin von Heidegger und Jaspers war sie sozusagen auf der Seite etwas Neuen von Anfang an. Das Alte, das war der sogenannte Neukantianismus, das war eine philosophiegeschichtliche Schule, die scheinbar im Absterben begriffen war. Sie war auf der Seite des Neuen. Dann natürlich das Jahr 1933, das, was Dandina später, der Historiker Dandina später den Zivilisationsbruch nennen wird oder den Beginn des Zivilisationsbruches, da haben sie es gleich im Begriff. Dann die Flucht zunächst Richtung Prag, dann über Umwege Genf nach Frankreich, dort war sie sehr lange gewesen. Dann die Inhaftierung in ein Lager, die Gefahr der Deportierung. Ihr engster Freund zu dieser Zeit, Walter Benjamin, wird diese Fluchtbewegung nicht überleben. Sie gelangt mit ihrem zweiten Ehemann glücklich 1941 nach New York. Und vom ersten Tag an, mehr oder weniger, nachdem sie mit ihrem Mann und später ihrer Mutter eine Wohnung gefunden hatte, war sie die Kommentatorin schlechthin eines zerbrochenen, dann zerstörten, dann weitgehend ermordeten europäischen Judentums und sie gehörte zu dem, was man im Hebräischen den geretteten Rest nennt. Und sie hatte einen doppelten Auftrag verspürt an der Stelle, nämlich einerseits Chronistin, andererseits Kommentatorin zu sein und das mit den Waffen, den geistigen Waffen, wenn Sie so wollen, die sie in der Weimarer Republik und im Umbruch ins Dritte Reich in die Hand gedrückt bekommen hat und dann auf eine ganz eigene Weise schmiedete.
Mhm. Frau Maffay, was war sie eigentlich für Sie? Soziologin, Politologin, Philosophin? Im Gauss-Interview, das wir eingangs zitierten, da sagte sie ja, ich gehöre nicht in den Kreis der Philosophen. Mhm. Wo wollte sie eigentlich dazugehören?
Ja, diese Frage hat sie eigentlich ihr ganzes Leben lang begleitet und ist heute immer noch sehr prägend in der Arendt-Rezeption. Also es ist ein anderer Bruch in ihrer Biografie. Arendt bildete sich als Philosophin, als Existenzphilosophin, was in den USA, als sie dann ankam, nicht existiert. Und diese Existenz, auch diese intellektuelle Existenz zwischen Disziplinen, hat sie sehr selbstbewusst gepflegt und reflektiert und auch zu einem Schreibmodus umgewandelt. Sie hat sich sehr mit Literatur beschäftigt. Sie hat immer auch Romane und Dichter und Schriftsteller immer als ihre Hauptquellen gesehen. Und dazu aber entwickelt sie eine politische Theorie, die wiederum auch nicht eine weder empirische noch systematische politische Theorie genannt werden kann, sondern aus den Erfahrungen und Erlebnissen dann zu einer Reflexion kommt. Sie selbst wurde immer auch zitiert als Figur, die zwischen Welten und Disziplinen steht. Und damit hat sie auch sehr strategisch, manchmal auch unbewusst gespielt, sagen wir in gewissen Sinn.
Und ich meine, das ist ja eine leichte Koketterie von ihr zu sagen in diesem berühmten Interview. Ich bin keine Philosophin. Das ist übrigens eine lange Tradition in der Philosophie und insbesondere in Philosophen-Interviews. Herr Foucault sagt auch immer, er ist kein Philosoph. Ja. Selbst Herr Heidegger sagt das in Interviews. Also das würde man jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Ich glaube, was mir jetzt sehr interessant erschien, sind zwei Dinge. Der Begriff des Zwischen und des Zwischendenkertums. Man könnte auch einfach sagen, sie war nicht so dumm, sich auf eine Disziplin beschränken zu wollen. Sie war in diesem Sinne keine falsche Expertin. Sondern sie war wach genug und neugierig genug, immer das Ganze im Blick zu haben. Und ich glaube, wenn man sagen wollte, was dieses Ganze ist, dann ist es der Mensch als handelndes und soziales Wesen, der Mensch als Zwischenwesen, könnte man sagen, der nur mit anderen Menschen denken, handeln und sich entwickeln kann. Und das ist eben ein Bereich, der keine Disziplin ist. Wenn überhaupt, würde man sagen, in der Philosophie ist das die Anthropologie, die Frage, was ist der Mensch? Und Frau Arendt war nun jemand, glaube ich, ganz besonders daran interessiert war, wie der Mensch mit anderen Menschen zu sich selbst kommt. Und so kann man nur ein Zwischendenker werden, weil das ist eine Frage, die jede Disziplin und jede Tradition sprengt. Und der Reichtum ihres Denkens speist sich ja auch daraus, dass sie aus verschiedenen Traditionen gleichzeitig sprechen konnte.
Gut, Herr Eilenberger, will ich Sie jetzt gar nicht erst fragen, ob Sie sich zum Kreis der Philosophen rechnen, aber man kann das ja ruhig mal zugeben. Sie stehen selbst auf den Bestsellerlisten derzeit mit Ihrem neuesten Buch Zeit der Zauberer, in dem geht es um die großen deutschen Philosophen des 20. Jahrhunderts, Wittgenstein, Walter Benjamin, Heidegger. Rechnen Sie Hannah Arendt dazu?
Ja, das würde ich unbedingt tun. Und das Phänomen Arendt ist ja auch deswegen so faszinierend, weil sie, wie Herr Mayer auch schon sagte, mit all diesen Personen bis auf Wittgenstein, mit dem sich dann später auch intensiv beschäftigte, persönlichen Kontakt hatte. Ja, ich meine, sie war sehr nah mit Martin Heidegger. Das kann man sagen, das ist die philosophische Liebesgeschichte des Jahrhunderts, nicht? Dieses Zusammentreffen in Marburg. Sie hat dann im Exil in Paris sehr eng mit Walter Benjamin zusammen gewohnt und einander unterstützt. Das heißt, sie war auch jemand, der, sagen wir mal, eine sehr hohe Flexibilität und Neugier an verschiedenen Menschen und verschiedenen Milieus hatte, was sie sehr stark gemacht hat. Und aus diesem großen, explosionsartigen Ausbruch der 20er Jahre hat sie, meine ich, das Beste und das Interessanteste mitgenommen und daraus aber immer noch etwas Eigenes gemacht. Vielleicht die einzige deutschsprachige Philosophin, die wirklich diese Eigenständigkeit aus diesem Überreichtum der Impulse für sich zu kanalisieren wusste.
Also Herr Mayer, was ist dann dieses Einzigartige, was ist das revolutionär Neue an Hannah Arendts Denken?
Ich möchte noch mal gern einen Schritt zurückgehen. Ich denke, dass wir noch mal einen Moment an dieser Unterscheidung politische Theoretikerin, Philosophin festhalten sollten, weil es eben ein bestimmtes Bild ist, ein Selbstentwurf. Zugleich drückt sich darin auch eine Enttäuschungserzählung drin. In der Philosophie steckt etwas Heroisches auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Dieses Heroische ist im Falle Martin Heideggers verraten worden, im Falle Wittgensteins in einen gewissen, wie der Fachterminus heißt, Solipsismus, eine Selbstbezogenheit zurückgefallen. Und Walter Benjamin stirbt an der Grenze zur Pourbu durch die eigene Hand und hat dann erst ein Nachleben durch eben diese Freunde. So, jetzt ist Hannah Arendt da, die diese Biografien sehr genau kennt, die diese Denkansätze genau kennt und die sich fragen muss, wie sieht die Bilanz der Philosophie aus, sofern sie durch diese Person verkörpert wurde.
Ja, das ist sehr wichtig, sehr wichtiger Gedanke.
Ja, da hilft dann nur im Kantschen Sinne eine Revolution der Denkart. Da kann man nicht einfach anknüpfen. Bei Hannah Arendt ist eine Generalrevision des Überlieferten zu sehen. Und das ist bei ihr in das Denken, in die Person eingeschrieben.
Ich wollte genau auch auf dieses Thema ansprechen, dass wir keine Gefahr laufen müssen, so eine Heldentumsgeschichte aus dieser Sache rauszumachen. Es ist nicht so, dass Arendt das alles selbst gemacht hat. Sie ist nicht die Einzige, die diese Zwischenposition hatte, sondern sie war eigentlich in dieser Lage, so wie viele andere damals. Also nur eine der vielen Exilwissenschaftler oder Geflüchtete, und die auch zum Teil auch keine Akademiker waren oder die welche wurden. Also es gibt so viele Biografien und Geschichten damals, in dem sie sich befand. Also diese Sachen des Zwischenseins war eigentlich eine Kondition, eine Bedingung, in dem sie sich gefunden hat und aus dem sie das Beste daraus machen wollte und versucht hat, das Beste daraus zu machen. Und man muss auch sagen, dass sie bis zu ihrem Tod überhaupt gar nicht so bekannt war. Sie war eigentlich bekannt in einem kleinen Zirkel von Freunden, Kollegen, Kolleginnen, die sie geholfen hat, weil so funktioniert mal nun heute auch irgendwie Migration und Integration, dass man irgendwie auf die Freunde, die schon da sind, sich stützt, um überhaupt anzukommen und Arbeit zu suchen, zu finden und sich einen Weg dazu bilden. Und so hat Hannah Arendt auch gemacht. Und diese Aktualität von Hannah Arendt oder dieses Phänomen Hannah Arendt ist eigentlich eine jüngste Geschichte. Mhm. Wir kennen das in Deutschland eigentlich eher seit 1989 und vor allem in den letzten 10 Jahren, so seit dem berühmten Film von Margareta von Trotta, kann man sagen, dass Hannah Arendt richtig breit popularisiert wurde.
Ist es das, was uns so anspricht, was eigentlich auch leicht nachvollziehbar ist, dass sie ringt mit der Definition des Begriffs Freiheit, dass sie fragt, was ist das eigentlich?
Also ich würde sagen, ein Philosoph, der mit diesem Begriff nicht ringt, ist keiner. Und das gilt natürlich auch für Hannah Arendt. Aber was Hannah Arendt auszeichnet, sie ist ja nicht nur eine anti-akademische Denkerin, denn sie hat weite Teile ihres Denkweges außerhalb der Akademie verbracht. Sie ist auch eigentlich eine anti-intellektuelle und anti-intellektualistische Denkerin. Das kommt in diesem Interview auch recht klar heraus, dass sie die Verführbarkeit des Geistes, des bloßen Schlauseins und auch der falschen Bildung so nah vor Augen hatte, dass sie die Gefahren des Denkens besser kannte als viele andere. Und ich glaube, was sie zumindest für mich so faszinierend macht, dass sie aus der Gefahr, aus der Skepsis, trotzdem würde ich mal sagen, eine Art schicksalgestellten Frohsinn und ein schicksalsgestelltes Traditionsbewusstsein hatte, dass sie doch glaubte, dass die alten und gerade ältesten Stimmen der europäischen Überlieferung immer noch etwas Heilsames in sich tragen. Sie ist vielleicht auch so eine Denkerin des Dennoch. Ich weiß, was Heidegger getan hat. Ich weiß, was meine Freunde getan haben. Ich weiß, wie wenig Bildung gebracht hat in diesen Jahren.
Und Heideggers Nähe zum Nationalsozialismus.
Genau, zum Beispiel zum Nationalsozialismus. Aber sie beklagt sich auch, dass viele andere Freunde von ihr, die intellektuell waren, Benno von Wiese beispielsweise oder andere, sie verlassen und geschnitten haben. Und trotzdem dennoch sagt sie, ich halte an dem Versprechen dieser Überlieferung fest, und das ist etwas ganz Starkes, das, glaube ich, für mich zumindest viel von dieser Faszination ausmacht.
Nun, ich würde gerne an der Stelle dieses Bild noch ein bisschen auffächern wollen. Also, als sie ihr Buch, das bei uns Ursprung und Elemente totaler Herrschaft heißt, in Frankfurt anlässlich der Buchmesse vorstellt. Das tut sie in einem kleinen Café in der Frankfurter Innenstadt. Da ist ein FAZ-Journalist da. Der schreibt am nächsten Tag einen gigantischen Artikel über Hannah Arendt. Das ist 1950. Und so geht das weiter. Sie kann ab Mitte der 50er Jahre von den Honoraren als Vortragsrednerin leben. Sie erlebt natürlich auch Rückschläge. Dann kommt Eichmann in Jerusalem. Und von diesem Moment an ist sie, also im Februar, März 1963, durch eine 5-teilige Artikelfolge im New Yorker
über den Eichmann-Prozess.
Über den Eichmann-Prozess, den sie selektiv in Jerusalem als Beobachterin wahrgenommen hat. Eigentlich da. Sie ist da. Sie bekommt einen renommierten Preis in Bremen. Sie ist die Festrednerin anlässlich von Karl Jaspers Überreichung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Sie wird an allen deutschen Rundfunkstationen als gern gesehener Gast eingeladen. Es haben sich zahllose Mitschnitte erhalten. Sie ist in Freiburg immer wieder. Und als sie 75 stirbt, und wenn Sie die deutschen Zeitungen durchblättern, überall finden Sie große Nachrufe. Also sie ist sozusagen natürlich nicht das Phänomen, nach dem man Züge benennt oder Briefmarken druckt. Aber sie ist weit über die üblichen und natürlich auch äußerst argwöhnisch von alten Männern beäugten Erfolg dieser Frau. Aber ich sehe, jetzt kommt der konstruktive Widerspruch.
Nee, gar nicht. Also um zu sagen, warum das für uns heute noch so bedeutend ist, warum sie zu uns spricht, zu unserer Zeit. Sie ist natürlich jemand, der sich in grandioser Weise zwischen alle Stühle setzt. Und dazu braucht man vor allem eines, man braucht Mut. Dass sie zum Beispiel den Eichmann-Prozess so bespricht, wie sie ihn bespricht, und auch beispielsweise die Rolle jüdischer Kollaboration derart benennt, was heute zum Beispiel durch das neue Gesetz in Polen wieder ein Riesenthema ist, sofort Anschluss hat, das verlangt nach Mut und dem Willen, unabhängig zu sein und auch Schmerz auszuhalten. Dass sie in der Lage ist, beide totalitäre Systeme in gewisser Weise zu parallelisieren und gemeinsame Logiken zwischen Stalinismus und Faschismus zu benennen, das brauchte Mut in den 50er und 60er Jahren. Zu sagen, dass der Kapitalismus mit seinem Versprechen von Konsum und Arbeit in den USA, wo sie schon war, zu sagen, es macht sinnlos, es macht uns einsam, es macht uns leer, das braucht Mut. Das heißt, Hannah Arendt ist deswegen, glaube ich, auch heute noch wichtig, nicht nur, weil sie die Bereiche Arbeit, Politik, Sinnlosigkeit bespricht, sondern weil sie auch eine Denkerin ist, die immer unabhängig genug war und immer mutig genug dahin zu gehen, würde man im Fußball sagen, wo es weh tut. Und das ist eine Kontinuität in ihrem Denken, dass sie nie verlassen hat. Sie sagt ja auch so schön, ich kann ohne Geländer denken. Sie kann aber nicht nur ohne Geländer denken, sie kann auch einen Seiltanz machen auf einem sehr dünnen Seil. Und dafür braucht man, was die meisten Philosophen heute wirklich nicht haben, den persönlichen Einsatz mit seinem Gesicht, mit seiner Stimme, mutig voranzugehen. Mhm.
Heißt eigentlich, sie ließ sich durch niemanden festlegen, fesseln, sondern sie ist nicht davor zurückgeschreckt, sich mit allen anzulegen. Mit der Linken, mit den Vertretern des etablierten Judentums, die sie wegen ihrer Berichterstattung im Eichmann-Prozess kritisierten. Sie war eigentlich völlig ideologiefrei.
Ja, und vor allem, das ist ja etwas, was wir heute immer sagen, denken kann man nur gemeinsam. Das hat Hannah Arendt eigentlich nie geglaubt. Sie hat geglaubt, dass man denken und verstehen, dass das eigentlich eine sehr einsame Tätigkeit ist, die man zunächst zur Selbstklärung betreibt und von der andere dann eventuell was haben können. Sie hat auch niemandem nach dem Mund geredet, nicht mal sich selbst, würde ich sagen.
Kann ich ganz kurz nur auf die Figur Hannah Arendt, weil ich fand es irgendwie, vielleicht müssen wir reflektieren, wie hat damals und wie funktioniert heute die Rezeption oder wie funktioniert heute die Zirkulation des Denkens, die Produktion von Denken. Also, dass heute 1 Million Klicks auf die YouTube-Videos sind, ist natürlich 1963 nicht möglich, aber 64 wollte ich sagen, als diese Interview bei ZDF kam, hat natürlich Wellen geschlagen. Das stimmt, die war da. In diesem Interview ist auch Arendt in die BRD wieder zurückgekehrt, kann man sagen, in einem breiten Publikum. Und es gibt auch die Reaktionen auf ihrem Buch, kann man auch in ihrem Nachlass lesen, in ihren Papers. Es ist unglaublich, was sie für Briefe bekommen hat von Leuten, die eigentlich nicht beruflich Schriftsteller oder Denker waren, die ganz normale Leute waren, die auf einmal das Bedürfnis bekommen haben, über ihre Erfahrung im Nationalsozialismus zu sprechen und zu schreiben. Und das ist etwas, was sie und diesem Buch provoziert hat. Also sie jetzt nicht unbedingt sie als Person, weil sie natürlich zusammen mit der Polemik in die BRD kam. Und diese Polemik hat dazu auch geführt, dass sie auch bekannt wurde. Wollte ich nur mal präzisieren, dass vielleicht heute diese massive Aktualität, die wir wahrnehmen, ist schon anders als die der Vergangenheit, aber auch, weil natürlich die kulturelle Produktion anders funktioniert.
Heute wird man Hannah Arendt in eine Talkshow einladen. Glauben Sie, sie würde kommen?
Das käme sehr darauf an, wer da mit ihr im Raum wäre.
Wie Frau Merkel, sie würde die Bedingungen setzen, unter denen sie dorthin geht und sehr auch genau auch kontrollieren. Da hat sie ein sehr feines Gespür dafür gehabt, würde ich sagen.
Schauen Sie, es gab damals, wenn wir nochmal an den Gauss gehen, es gab schon damals...
Den Interviewer,
an dieses Interview Journalist. Von 1964 nochmal erinnern und dessen, ja sagen wir es ruhig, Popularität. Das ist ein Begriff, glaube ich, den man nach über 1 Million Klicks durchaus verwenden darf. Da gab es massive Kritik auch von ihren Freunden. Warum hast du nichts von den ersten KZ-Prozessen in Deutschland gesagt? Warum hast du nichts zur innenpolitischen Umbruchssituation in diesem Land gesagt und so weiter. Hannah Arendt hatte bei aller Aktualitätsfreude und Bereitschaft, sich auf Gegenwart in einer so ungeschützten und klugen Art zugleich einzugehen, immer sehr genau überlegt. Insofern unterstütze ich nur das zuvorgesagte, was sie sagt und wie sie es sagt und wie sie es adressiert. Sie glaubte eben nicht an Allzuständigkeiten. Das ist etwas, wenn heutzutage Philosophen eingeladen werden, dann oftmals in der angedichteten oder von diesen Herrschaften und Damschaften vertretenen Position, sie könnten sozusagen das Letztgültige und Letztbegründende sagen, dass man sozusagen die Essenz aus den aktuellen Ereignissen in den USA oder wo auch immer in Russland oder in der deutschen Innenpolitik herausziehen kann und dann quasi weise verpackt an die Öffentlichkeit zurückgibt. Hannah Arendt war da sehr, sehr klar und klug. Selten hat sie es überschritten, diese Grenze. Und wenn, dann wurde es auch nicht wirklich gut. Sie hat viel dummes Zeug gesagt, wenn ich das mal so ganz populär sagen darf, etwa zur Rassenfrage, zur sogenannten in den USA. Aber wenn sie die Möglichkeit hatte, diese Situation, in die man sie hineinstellen wollte, nochmal zu reflektieren, dann hat sie sich auch sehr bewusst entzogen. Sie hat nicht all das gemacht, was man ihr antrug. Und auch das ist etwas, was ich sehr, sehr schätze. Man muss nicht im hohen Alter noch Spiegelinterviews geben, um seinen ganzen Ruhm anschließend zu zerstören.
Das heißt, das, was uns da anzieht an dieser Figur, das geht vielleicht über das reine politische Denken und Philosophieren hinaus und hat etwas mit der Glaubwürdigkeit und ja auch der Würde dieser Frau zu tun?
Ja, das würde ich unbedingt sagen. Und ich meine, Hannah Arendt ist ja auch deswegen ein Phänomen, weil wir heute als Publizisten oder Philosophen uns fragen müssen, was ist unsere Rolle und was hat sie richtig und falsch gemacht? Und das eine, was Herr Meyer sagte, das scheint mir ganz, ganz wichtig. Sie war keine Thesenproduktionsmaschine, die auf Knopfdruck Positionen entwickelte. Ganz im Gegenteil, wie bei jedem guten Philosophen ging es ihr darum, Positionen in Frage zu stellen, viel eher als sie zu setzen. Das wäre das Erste. Und das Zweite ist natürlich das, was auch immer sie sagte es aus sich selbst heraus. Sie war mit ihrer Stimme, mit ihrem Gesicht und ihrer Person hinter dem, was sie sagte. Das hat ja auch gewisse Spielräume genommen, weil sie gewisse Dinge sagt, dass dazu kann ich aus meiner Biografie heraus nichts sagen, was ein sehr wichtiger und ehrlicher Satz ist. Aber um das auf eine These zu bringen, ich glaube, dass Intellektuelle, Philosophen oder Publizisten dann besonders ernst genommen werden, wenn sie diese Grenze und die Zumutung der Kommentar- und Thesenproduktion ablehnen und gleichzeitig den Mut haben, mit ihrer Person für das einzustehen, was sie sagen. Und das ist eine Kombination, die bei Arendt ganz, ganz besonders stark ist, wie auch übrigens ihr Gespür für Latenz, für Themen, die in der Luft liegen, die aber von niemand anderem angesprochen werden können. Und da war sie unheimlich stark.
Ist ja dann aber eigentlich ein Armutszeugnis für die heutige Debatte und diejenigen, die diese Debatte führen. Denn wenn wir Hannah Arendt so sehr bewundern, wie Sie das jetzt beschreiben, heißt das ja im Umkehrschluss, dass es heute einen Mangel gibt an Würde und Glaubwürdigkeit bei denen, die reden und denken.
Also das kann ich ja jetzt offen sagen, dass ich ja schon seit einigen Monaten aus der Situation heraus, dass Phänomene wie Arendt oder Foucault als philosophische Bestseller laufen und dass aktuelle Philosophen diese Wirkung nicht mehr erzielen, wir natürlich das auch als Verlustanzeige sehen müssen über das Fehlen von philosophisch qualifizierten Stimmen, die genau diese Fähigkeit haben, die aber auch den Willen haben. Denn man kriegt ja auch einen Haufen Gegenwind. Das ist ja extrem unbequem teilweise. Und da würde ich sagen, es ist nicht nur eine Unfähigkeit, es ist auch eine hohe Bequemlichkeit des akademischen Milieus, sich diesen Situationen nicht mehr auszusetzen.
Ja, ich sehe das ähnlich, aber auch ein bisschen anders, weil es ist natürlich, ich glaube, dass Arendt auch in einer Zeit gelebt hat, wo, stimmt, die hat das Intellektuellentum immer mal kritisiert und auch die akademische Philosophie vehement kritisiert. Dennoch gab es diese Figuren, also der universellen Intellektuellen. Es gab in Frankreich Sartre, es gab Marcuse, Foucault. Also es gab diese Intellektuelle, die einerseits in den Universitäten eine Position hatten und sich aber auch ihre Legitimität auch außerhalb der Universität auch verschafft haben durch Publikationen, durch die Nähe auch an politischen Bewegungen und Akteuren. Und das kann man mit der heutigen Situation nicht vergleichen. Also wir können jetzt nicht solche universelle Intellektuellen mehr produzieren. Die gibt es irgendwie schon lange nicht mehr, weil auch die kulturelle, philosophische Produktion auch anders geworden ist. Und heute erleben wir mehr, glaube ich, eine Pluralisierung, auch eine Kollektivierung des Intellektuellen, der intellektuellen Produktion und andererseits aber auch eine unglaubliche Prekarisierung auch an den Universitäten und außerhalb, sodass es jetzt wirklich, ich weiß nicht, wie viele Leute sie wirklich als Publizisten und als Autoren dann wirklich so unterhalten können und ihr Leben führen können. Also es sind wirklich auch andere Maßstäbe auch, glaube ich. Und dennoch gibt es irgendwie diese Sehnsucht. Dennoch ist es tatsächlich so, dass wir uns danach sehnen, solche Figuren zu haben. Ist es aber, brauchen wir solche Figuren oder müssen wir nicht vielleicht auch selbst den Mut haben zu sagen, nee, wir brauchen jetzt nicht herausragende Figuren, um revolutionäres Denken oder nötigen Denken zu entwickeln. Wir brauchen vielleicht andere Formen und solche Figuren sind jedenfalls auf jeden Fall inspirierend, weil sie diese Ethos verkörpern, da bin ich einverstanden. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt daran zielen müssen, neue Hannah Arendts in die Welt zu produzieren, neue Fokus. Das wird auch nicht passieren, sondern wir müssen uns fragen, was wir eigentlich brauchen und wie können wir das gemeinsam tun.
Herr Mayer, ist es eine Gefahr, dass wir einer Hannah Arendt-Nostalgie verfallen?
Nein, das ist keine Gefahr. Das ist zunächst einmal etwas, wenn Sie so wollen, auf der untersten Ebene zutiefst Menschliches. Daran wird in der Tat ja auch ein Mangel. Also wir haben jetzt einen guten Moment für eine produktive Kontroverse erreicht, glaube ich, in unserem Gespräch. Das wäre dann eine Gefahr, wenn daraus bloße Nostalgie würde. Also wenn wir sozusagen unarend an Arendt herangehen. Wir sollten sie so behandeln, wie wir glauben, dass sie sich selbst gesehen hat. Und das heißt, bezogen auf das, was gerade meine Vorredner gesagt haben, glaube ich zweierlei. Zum einen die Wachsamkeit von Arendt an uns selbst aushalten zu wollen, will sagen, über die Stränge schlagen, sich einmischen.
Das ist auch das, was sie fordert, nicht? Das ist für sie die Definition, glaube ich, von Freiheit und von Freisein, dass man sich einmischt, dass man sich unbedingt als ein Akteur, als ein Subjekt in der Geschichte, in der Politik, in der Gesellschaft empfindet.
Ganz genau. Wer denkt, ist schon öffentlich. Wer denkt, handelt bereits. Das heißt also, im Modus des Denkens sind sie immer ungeschützt. Sie sind vereinzelt in extremer Weise und gleichzeitig auf eine Gesellschaft bezogen, von der sie nicht wissen, und das ist quasi die sokratische Grundbedingung alles Denkens, dass sie ständig der Gefahr ausgesetzt sind. Wenn sich da ein solches Bild aber quasi akademisiert im schlechten Sinne, dann müssen wir hellhörig werden, zumal in diesem Prozess bereits sehr viel Porzellan zerschlagen wurde, das, glaube ich, nicht mehr zusammengesetzt werden wird. Gleichzeitig müssen wir sehen, und da stimme ich ebenfalls zu, dass die Bedingungen andere sind, aber anders im Sinne von noch verschärfter anders sind. Das heißt, die Abgründe, die sich auftun vor Denkenden und der gleichzeitigen Sehnsucht nach populären Aufklärungen oder gar Überwinden dieser Abgründe gehen Hand in Hand mit einem schwer einzuschätzenden Grundbedürfnis nach Sinn in unseren Gesellschaften. Und wenn ich nur das einfach mal noch ein bisschen gegenwärtiger machen darf, ohne dass ich diesen Personen übereinstimme, aber fangen wir alphabetisch an. Giorgio Agamben, Judith Butler, Alain Badiou und immer noch der Altmeister am Starnberger See, Jürgen Habermas. Was immer man von diesen Figuren halten mag, ich habe auch noch den Hype mitbekommen um Jacques Derrida, das ließe sich sozusagen heroisch in einer bestimmten Weise weitererzählen. Aber wir wollen es ja breiter haben. Wir wollen das ja breiter haben. Wir wollen das ja eben sozusagen aufsprengen, diesen sozusagen Cordon Sanitaire, der sich ums Denken herumgebildet hat und wo man links und rechts steht und darauf achtet, dass alles schön brav abläuft.
Also vielleicht kann man das auch sozusagen, weil Sie ja sagten, wir sollten es aus der inneren Logik des Arendtschen Denkens und Daseins, das ja gar nicht voneinander zu trennen ist, und das ist ja erstmal wichtig, das ist eine Denkerin, die nicht von ihrem Dasein zu trennen ist. Die hat nicht Thesen, die zeitlos sind, die ewig gültig sind. Sie spricht als diese konkret situierte Person aus ihrem Jahrhundert heraus. Und eines ist wichtig daran, erstmal Thesen brauchen Verkörperung. Und die brauchen Gesichter und sie brauchen Stimmen. Das ist für das politische Handeln und ihre Idee von politischem Handeln wichtig. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir Führung in dieser Weise anonymisieren oder kollektivisieren können. Und ich glaube, das glaubt Hannah Arendt auch nicht. Ich glaube, ganz wichtig, Sprechen ist die außergewöhnlichste Form des menschlichen Handelns. Es ist auch die politischste Form des menschlichen Handelns. Und Hannah Arendt hat sicher, wie kaum jemand anders, begriffen, was Sprache für unser Dasein bedeutet und wie sie Menschen zusammenbringt. Auch das ist eine innere Logik. Und ich glaube, wenn wir heute von Großintellektuellen sprechen, dann ist die Unfreiheit auch dadurch gegeben, dass sie sich links und rechts allzu leicht und allzu schnell zuordnen lassen. Wenn mich heute jemand fragen würde, war Frau Arendt denn jetzt links oder rechts, dann würde ich sagen, ich weise diese Frage zurück. Sie ist überhaupt nicht sinnvoll gestellt. Und das ist doch, wenn wir von Freiheit sprechen, ein enormer Freiheitszuwachs des Denkens, dass es eine Gestalt gibt, die sinnvoll spricht zu uns über politische Themen, weil die Frage, ob sie links oder rechts ist, nicht die erste oder die zweite oder die dritte ist, sondern eine Frage, die sich sinnvollerweise überhaupt nicht stellt.
Wie würde sie heute unsere Gesellschaft beschreiben, eine Gesellschaft, die zunächst mal von außen betrachtet eine freie ist?
Also ganz schnell geantwortet, ich bin sicher, dass meine Mitredner hier auch sehr differenzierte Antworten haben. Dieser Titel, die Freiheit, frei zu sein, sagt ja zu einem erstmal das, Freiheit ist nicht bedingungslos. Sie unterliegt Bedingungen, die kein Mensch selbst schaffen kann und die kein Mensch selbst kontrollieren kann. Und ich glaube, dass Frau Arendt heute zweierlei sagen würde. Die strukturellen Bedingungen für Freiheit heute wären extrem hoch und die individuelle Freiheit, wie sie sich genommen wird, ist heute extrem gering. Ich glaube, sie würde eine Abgrundsdiagnose wählen, dass alles da wäre, um die Freiheit, die sie sich vorstellt, zu schaffen und dass sehr wenig davon ergriffen wird.
Ich weiß, das ist absurd, so zu spekulieren. Trotzdem die Frage, sie hat so viel über Revolution nachgedacht, geschrieben, über ihr Scheitern, die Bedingungen des Gelingens. Wie würde sie die digitale Revolution analysieren? Was würde sie dazu sagen?
Also, wie würde sie das jetzt sagen? Es sind immer Spekulationen, auch Projektion des eigenen Denkens bestimmt. Aber ich glaube, was vorher gesagt wurde, sehr wichtig ist die Rolle des Körpers und der Verkörperung und der Präsenz, der körperlichen Präsenz und der öffentlichen Präsenz, des Gehört- und des Gesehenwerdens ist für Arendt zentral für das politische Handeln und für das Denken auch. Und das würde sie, glaube ich, in einem digitalen Zeitalter, sie würde vielleicht besorgt sein, dass dieses Element des Körperlichen und des Öffentlichen und des Sehbaren in ein digitales Zeitalter verloren geht oder dass es anonymisiert wird und dass wir zu bloßen Akteuren ohne Körper und ohne Stimme werden. Andererseits aber denke ich, und das ist jetzt aber, muss ich sagen, wirklich rein spekulativ, ist etwas, was ich auch mit Arendt denken konnte über diese digitale Zeitalter, ist die Tatsache, dass wenn gut benutzt, soziale Medien eigentlich die Resonanz von politischen Ereignissen auch affektiv und auch körperlich vermehren können, etwas, was sie durchaus als positive Charakteristik sehen würde. Also wenn wir uns überlegen, dass was jetzt in Istanbul passiert oder in anderen Teilen der Länder, die, wo wir selbst nie waren, mit Leuten, die wir nicht kennen, aber doch uns dort fühlen, durch digitalen Medien, ist etwas, was eigentlich die Potenzial des Politischen erweitern.
Herr Mayer, man kann sich trotzdem schwer vorstellen, dass Hannah Arendt auf Facebook präsent ist. Ist sie für Sie heute dennoch noch so etwas wie eine philosophische Zeitgenossin?
Unbedingt. Hannah Arendt lesen, wenn ich jetzt einen Satz des von mir so hochverehrten Ernst Cassirer zitieren darf, der über Kant gesagt hat, wenn man Kant aufschlägt, ist ist, wie wenn man in ein hell erleuchtetes Zimmer eintritt. Und es ist so. Bei all den Widersprüchen, und sie ist die Erste, die auf Widerspruch wartete, die ich gegen einige ihrer Ideen habe, ist sie eine Zeitgenossin. Wie jeder gute Philosoph, wie jede gute Philosophin Zeitgenössin, Zeitgenosse sein sollte. Und wenn ich nochmals auf die natürlich hochspekulative Frage nach der Digitalisierung kommen darf, dann vielleicht zwei Bemerkungen. Erstens, ich glaube, sie würde sich wundern, wie sich da so ein Fetisch verselbstständigt hat. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann hat es schon fast eine metaphysische Qualität, die gleichzeitig wie ein Damoklesschwert über uns hängt. Und sie würde sich vor allen Dingen fragen, was heißt das für meinen Begriff der Öffentlichkeit? Denn Hannah Arendt ist die Verkörperung, und jetzt ziehe ich das zusammen, was wir hier erarbeitet haben, des Begriffes der Öffentlichkeit. Sie ist, wenn sie das christlich haben wollen, die Schutzpatronin der Öffentlichkeit und der immensen Verpflichtungen, diese Öffentlichkeiten aufrechtzuerhalten, weil sich nur darin Leben abspielen kann und auch mit Öffentlichkeit verteidigen lässt. Das Istanbuler Beispiel, das Beispiel in China, der sogenannte arabische Frühling, sein Aufsteigen und sein Scheitern und jetzt die Manipulationsversuche über Geschehnisse in Syrien sind bestes Beispiel dafür. Und vielleicht noch ein Punkt, der mit den Begriffen Digitalisierung und Öffentlichkeit zusammenhängen aus der möglichen Sicht Hannah Arendts. Welche Politik wird denn sozusagen dadurch befördert und welche wird verhindert? Was sieht man dadurch, indem man einen Begriff wie Digitalisierung in das Zentrum möglicher Zukunftssorgen oder zukunftsoptimistischer Hoffnungen stellt? Und was übersieht man in solchen Momenten? Und ich denke, da ist, wenn ich den ersten Satz dieses Büchleins vorlesen darf, mein Thema ist heute, so fürchte ich, fast schon beschämend aktuell.
Ist der erste Satz in die Freiheit
frei zu sein. Exakt, das ist der erste Satz in die Freiheit frei zu sein. Und das ist in der Tat extrem mutig und verkörpert eine Denkhaltung.
Herr Mayer, schön, dass Sie das zitieren. Der letzte Satz, den habe ich mir aufgeschrieben. Da heißt, Freiheit ist nichts, das man ein für alle Mal besitzt. Sie kann auch wieder für viele Jahrhunderte von der Erde verschwinden. Das hat sie am Ende geschrieben.
Ja, da sehen Sie eben, dass Sie diese Wachheit für die Rückfallanfälligkeit jeder Kultur und insbesondere der westlichen komplexen Kulturen, die hat sie selber am eigenen Leibe verspürt. Sie hat gezeugt und gesehen, was mit Kulturen passiert, die diesen Rückfall in das mythische Denken, in das unterkomplexe Denken erleiden. Und wenn wir heute daran denken, die Digitalisierung, ich meine, Hannah Arendt wäre zum Beispiel nie jemand gewesen, der dumm genug gewesen wäre, zu fragen, Fluch oder Segen? Ja, diese Entweder-Oder-Fragen, die lagen eher ganz fern. Sie hätte sich gefragt, was sind denn die Folgen? Und eine wichtige Folge derer ist ja die Differenz zwischen privat und öffentlich. Und Hannah Arendt, so viel sie die Öffentlichkeit als die eigentliche Sphäre des Menschseins gelobt hat, diese Öffentlichkeit gibt es natürlich nur mit einem privaten Raum, der geschützt ist. Man muss ins Licht der Öffentlichkeit treten, aber dieses Dunkle des Privaten, das muss es geben, um diesen Akt überhaupt bedeutungsvoll zu machen. So würde ich sagen, dass der Verlust der Privatsphäre für sie auch einen Verlust von politischem Handeln selbst bedeuten muss. Und das ist eine Situation, die für heute vielleicht stärker gegeben ist, als wir uns das bewusst machen.
Man wüsste so gerne, was ich sagen würde zum Syrienkrieg, zum Zustand der USA unter Trump, zur Eurokrise. Alles brennende, ja, und auch dramatische Fragen, auf die es letztendlich keine Einordnung gibt, jedenfalls bis heute nicht zeigt. Aber allein schon der Wunsch, dass man ihr diese Frage stellen würde, wenn sie noch leben würde, wie sehr eine Figur wie sie im öffentlichen Leben heute fehlt, zeigt das die Lücke.
Ja, die Lücke, aber auch die Herausforderung, die sie an uns stellt. Die Herausforderung ist, selbst zu denken, selbst weiter zu denken und nicht jetzt irgendwie auf die Antworten von Hannah Arendt zu warten. Und das ist genau die Herausforderung, die so ein Denken stellt, ist, diese Brüche nicht zu schnell schließen zu wollen und auch nicht zu schnelle Antworten darauf finden zu wollen. Und diese Bedeutung der Freiheit, das ist ja auch wieder zentral, weil Freiheit ist etwas, was auch extrem prekär ist. Deswegen kann immer wieder verschwinden. Ne? Mhm. Freiheit heißt eigentlich, in diese Brüchen zu bleiben und das Gegebene immer wieder neu in Frage zu stellen. Und das, was da ist oder was tradiert ist oder schnelle Antworten, schnelle Programme, Zukunftsvisionen, immer wieder in Frage zu stellen und schauen, was da ist, wer da ist, wo liegt die Macht, mit wem kann ich eigentlich mich zusammenschließen, um etwas zu verändern und zu bewirken. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung und nicht eben Antworten zu suchen.
Zeitlos klug, warum ist Hannah Arendt heute Kult? Darum ging es in diesem SWR2-Forum. Herzlichen Dank an Dr. Stefania Maffeis vom Institut für Philosophie an der Freien Universität in Berlin, an Dr. Thomas Mayer, Privatdozent für Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und an Dr. Wolfram Eilenberger, Philosoph und Publizist. Am Mikrofon war Martin Durm.